Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Stopp, Lob und Cappuccino. Ich sitze hier mit Joel nicht bei einem Cappuccino, sondern bei einem Americano, aktuell mein Lieblingsgetränk. Und wir können heute wieder so ein bisschen über Tennisfach simpeln, weil es ja schon ein bisschen was passiert. Wie geht's dir?
Ja, hallo alle zusammen. Mir geht's super. Wie geht's dir?
Alles bestens soweit. Bisschen Knieprobleme. Der stumpfe Hallenboden auf Hardcourt bei der Kälte macht mir echt zu schaffen.
Wir haben es ja, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Wir haben in einer Halle, in der die Heizung noch nicht installiert ist. Das heißt, wir spielen bei, keine Ahnung, je nachdem, wie kalt es halt draußen ist, teilweise
ist echt frisch,
1, 2, 3, 5 Grad.
Ja.
Das merkt man dann schon, ne? Wenn man auch nicht so die Gelegenheit hat, sich vorher richtig gut aufzuwärmen, weil die Pätze sind ja meistens vorher belegt und dann geht man direkt drauf, fängt an.
Ja.
Das knallt schon rein.
Ja, für mich, ich habe gemerkt, ich habe ja so eine tolle Sportuhr jetzt seit einem halben Jahr, wo ich dann mein Training immer tracke und allem drum dran. Und da kann man ja auch die Hauttemperatur messen.
Okay.
Und da merke ich immer, dass wenn ich starte, die halt noch, keine Ahnung, ob das jetzt hoch oder niedrig ist, auf jeden Fall höher ist und das im Laufe dieser 2 Stunden abends das immer niedriger ist. Ich merke einfach, dass ich dann irgendwann ausgekühlt bin. Mhm. Man kann sich da einfach keine Pausen erlauben. Aber jetzt jammern auf hohem Niveau. Ich habe einfach Probleme auf diesem Boden mit meinen Patellasehnen, so ein bisschen. Und deswegen muss ich jetzt mal morgen pausieren, leider.
Ja, ich habe heute schon 1 Stunde gespielt, werde auch morgen ins Training gekommen und ich habe heute mal meine Schuhe angeschaut. Ich habe nämlich zum Jahreswechsel auch meine Schuhe erneuert.
Das ist auch krass, der Verschleiß, ne?
Und ich habe die dann heute aus dem Auto geholt und habe mal die Sohle angeguckt. Die sind schon wieder kaputt. Also die sind komplett glatt vorne an den Zehenspitzen oder am Vorderfuß und haben schon Löcher schon wieder. Also ich glaube jetzt nicht, dass es an der Marke liegt, weil die Schuhe sind top, sondern einfach dieser raue Boden, diese harte Belastung da drin,
ja,
hat man einen Verschleiß. Das ist wirklich Wahnsinn und ich kann die eigentlich wieder wechseln. Die sind jetzt, ja gut, sagen wir mal, ich habe die jetzt schon, ja, so 8 Wochen, 9 Wochen.
Mhm. Und das Krasse ist ja auch die Bälle. Wir haben ja so einen krassen Ballverschleiß. Also man merkt ja richtig, dass der Filz von den Bällen mit der Zeit einfach abgeht. Und in der Halle, wenn die mal nicht gesaugt ist, da ist ja, kannst du, das ist fast ein Teppich.
Ist wie so Schnee, so gelber Schnee.
Gelber Schnee. Das ist natürlich was man sich, wenn man jetzt ein Verein ist, so eine Tennisschule hat, die da sehr viele Stunden drin gibt, dass da halt ein großer Verschleiß ist.
Das darf man nicht vergessen. Ich glaube, gerade auch als Tennistrainer, wenn du halt Bälle brauchst und auch Material, Schuhe, da hast du schon deutlich höheren Verschleiß als auf Teppich.
Genau.
Ja, ich erinnere mich an Teppich früher. Wir haben in der Teppichhalle sind wir groß geworden.
Ja.
Da haben wir teilweise mit Bällen über einen ganzen Winter gespielt. Klar, wir waren halt auch Jugendliche und haben nicht unbedingt so immer super harte Bälle gebraucht.
Ja.
Aber der Filz ist auch dran geblieben. Das ist ja auch das Entscheidende.
Ja, und die Bälle und Schuhe gehen einfach unglaublich schnell kaputt und du musst die wechseln, weil
ich habe Löcher in den Schuhen. Kann ich nicht mehr spielen.
Genau, und die Bälle mit der Zeit sind einfach nicht mehr bespielbar. Deswegen vielleicht ein kleiner Nachteil für Hartplätze. Aber vielleicht liegt es auch an dem.
Vielleicht spielen wir auch einfach besonders schnell
jetzt
und bewegen uns so unglaublich gut.
Vielleicht liegt es auch daran. Vielleicht liegt es daran. Nein, ich glaube, das hat was mit der Körnung zu tun von der.
Das ist aber noch sehr rau.
Sauraum.
Ja, muss ich erstmal ablaufen.
Naja.
Ja, und wir sind ja auch hier alle motiviert aus unserer Mannschaft. Ne? Also ich glaube, 2 aus unserer Mannschaft oder sogar 3 aus dem Training haben am Wochenende Turnier gespielt. Mal gucken, wie die morgen beim Training antanzen werden.
Ich glaube nicht, dass sie kommen.
Glaubst nicht?
Nee.
Der eine hat schon zugesagt sogar.
Ach ja, okay.
Er ist jetzt noch motiviert. Wahrscheinlich morgen kickt er den Muskelkater und dann ist er vorbei.
Ja.
Na gut. Da werden wir mal sehen.
Richtig. Naja.
Was ist in der Tenniswelt seit den Australian Open passiert? Ich glaube, so die größte und überraschendste Nachricht, die uns erreicht hat, ist nämlich der Dopingfall Jannik Sinner. Da denke ich jetzt weiter. Und da übergebe ich mal an dich, Nico, weil ich habe bei so Sachen immer nur so richtig Quelle TikTok, Bro Science. Ich glaube, du bist da immer besser eingelesen als ich. Deswegen kannst du uns vielleicht alle mal updaten. Ja.
Also, um vorweg zu sagen, ob man da wirklich die Leute, die das so lesen, jetzt die Nachrichten, wie auch immer, ob sie da wirklich die Wahrheit erfahren, was da wirklich hinter den Kulissen passiert, das mag ich ganz stark zu bezweifeln. Einfach aus verschiedenen Gründen, da kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass Jannik Sinner für 3 Monate um mal zusammenzufassen, Jannik Sinner wurde ja letztes Jahr mit Dopingmitteln erwischt, Clos de Bol im März letzten Jahres und wurde dann nach hin und her von der Anti-Doping-Agentur im Tennis, die dafür zuständig ist, sozusagen freigesprochen, weil sie der Begründung von Sinner geglaubt haben, dass er nicht wissentlich den Stoff zu sich genommen hat, sondern das kam ja über einen Physiotherapeuten, der das an den Händen hat.
Oder die haben die Schuld auf sich genommen.
Genau, sozusagen. Die haben die Schuld auf sich genommen und dann wurde das einmassiert. Was weiß ich nicht. Also so kurz gesagt, er war nicht dran schuld und das haben die akzeptiert. Die WADA hat aber Einspruch eingelegt und hat gesagt, so nein, das akzeptieren wir so erstmal nicht und wir fordern eine Sperre von 1 bis 2 Jahren und das könnte dann sozusagen vor den internationalen Sportgerichtshof gehen, vor den CAS. Und ja, jetzt hieß es dann irgendwann, hat man ja während der Australian Open so erfahren, ich glaube, es war so der Zeitraum, dass es irgendwie im April oder so ein Urteil geben sollte, so in dem Zeitraum oder jetzt demnächst. Und das kam jetzt letzte Woche oder vor ein paar Tagen. Man hat sich im Endeffekt auf einen Vergleich geeinigt, also man hat eine Vereinbarung getroffen. Und zwar, Sinner wird jetzt für 3 Monate gesperrt von, ich glaube, vom 9. Februar bis 9. Mai, 3 Monate, darf dann natürlich keine Turniere spielen, also kann kein Turnier spielen, bekommt keine Titel aberkannt aus der Vergangenheit, bekommt auch kein Preisgeld aberkannt aus der Vergangenheit. Die WADA erkennt im Endeffekt an, dass es kein Betrugsversuch von Sinner war, dass die Menge, die da bei Sinner gefunden wurde, keine leistungssteigernde Wirkung hat. Und da bin ich ja auch voll dabei. Das darf man ja nicht vergessen, so sehe ich es ja, dass der Sinner, die Menge, die da in seinem Blut gefunden wurde, ja so gering war. Wir reden ja hier irgendwie ein Millionstel Gramm, waren es ja, glaube ich, irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall keine leistungssteigernde Wirkung. Es wurde auf die Fahrlässigkeit des Umfelds geschoben, also um sein Trainerteam, das drumherum war. Allerdings sagen sie auch, dass Sinner dafür verantwortlich ist für sein Team. Das hat er ja auch dann in einer Pressemitteilung genau gesagt, dass er das, die 3-monatige Sperre akzeptiert, weil er ist verantwortlich für sein Team und bla bla bla. Und jetzt hat er, wie gesagt, Sperrzeitraum vom 9. Februar bis zum 4. Mai. Er darf in dem Zeitraum, also bis zum 13. April, also jetzt ab dem 9. Februar bis zum 13. April, diese 2 Monate, darf er nicht an einem offiziellen Training teilnehmen. Ich glaube, da haben wir gerade eben schon ein bisschen überlegt, was meint die, aber ich glaube, das ist damit gemeint, er darf jetzt nicht zu irgendeinem Turnier fahren. Beispielsweise jetzt die Turniere, die vielleicht in den USA anstehen oder jetzt Doha. Da hat er ja gerade, wollte er ja spielen, Katar. Mhm. Er darf da nicht mit den Spielern trainieren. Das heißt, kein offizielles Training. Das darf er erst wieder am 13. April. Das heißt aber nicht, dass er nicht trainieren darf, sondern er wird sich wahrscheinlich, privat kann er machen, was er will. Okay. Er kann sich da irgendwie Sparringspartner einladen oder gegen die Ballwand spielen. Also genau. Und die WADA zieht die Berufung hiermit zurück und das ist damit zu Ende. Also es ist, das Thema ist gegessen. Es gibt da keine, es kann jetzt nichts mehr kommen. Das Thema ist gegessen. Ob er, das habe ich jetzt noch nicht so ganz kapiert, offizieller Dopingsünder ist oder nicht, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, ob das in der Vereinbarung auch mit drin war, ob man ihn jetzt sozusagen als Dopingsünder bezeichnen kann. Ja, irgendwie sind das ja so viele Dinge, die da vielleicht auch ein bisschen fragwürdig sind für mich. Aber erstmal zu deiner Meinung dazu.
Ja, als ich das gesehen habe, da war ich schon erstmal geschockt und ich dachte so, wow, krass, der kriegt jetzt wirklich eine Sperre. Und die haben das wirklich durchgezogen, habe ich erstmal gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, das wird irgendwie unter den Teppich gekehrt. Dann aber auf den zweiten Blick und als ich mir ein bisschen Gedanken drüber gemacht habe, habe ich mir dann gedacht so, okay, irgendwie stinkt es bis zum Himmel. Weil erstmal warum sind es 3 Monate und nicht wie andere Spieler.
Es war ja mal in der, WADA hatte ja gefordert 1 bis 2 Jahre.
Mhm. Und gibt ja 2 prominente Beispiele. Gut, ich weiß nicht, ob die so prominent sind, ob man die Spieler jetzt so jeder kennt, aber Mikael Ima, der Schwede, und auch der Amerikaner Brooksby.
Auch Halep, sind alles individuelle Fälle.
Individuelle Fälle. Und die beiden Spieler, die ich gerade genannt habe, die bei denen war das so, die sind nicht in den Doping-Tests erschienen oder waren nicht aufzufinden. 3-mal in Folge. Klar, auch ein bisschen fragwürdig. Und wurden dann 18 Monate gesperrt.
Ja,
und das alles war ohne mit der Wimper zu zucken, so gefühlt. Da kam die Sperre und weg waren sie. Da fragt man sich natürlich, warum dann der Sinner nur 3 Monate gesperrt wird. Ich habe irgendwie gehört, dass bei der WADA das so ist, dass die solche Vergleiche oder solche Vereinbarungen dankend annehmen und das auch fordern von den Spielern, dass man sich halt schnell einigt, damit das nicht so lange sich zieht, das ganze Prozedere.
Ja.
Aber
nochmal, Entschuldigung, ich unterbreche, als deutsches prominentes Beispiel, Claudia Pechstein, das hat sich ja über fast schon Jahrzehnte gezogen, ihr Dopingfall.
Damit ist ihre Karriere im Endeffekt kaputt, weil sie kann nicht mehr an den Wettkämpfen teilnehmen. Und es ist,
soweit ich weiß, bis heute noch nicht geklärt. Ja. Nur so als Ding, das kann sich wirklich sehr lange ziehen, alles.
Weil du machst ja auch für die anderen Spieler dann irgendwie Wettbewerbe eventuell kaputt, weil wer weiß, wenn du dann gewinnst das Turnier, dann hinterher kriegst du den Titel aberkannt, dann ist der andere der Zweite, ist dann doch wieder Erste, was weiß ich. Also deswegen sind die auch daran interessiert, dass da eine schnelle Einigung gefunden wird. Dass die halt 3 Monate ausfällt, fragt man sich natürlich, warum. Und wenn man halt, wie gesagt, genauer hinschaut, dann passt natürlich jetzt der Zeitraum für den Sinner perfekt. Denn er wird kein Grand Slam verpassen. Er steigt dann wieder oder könnte wieder einsteigen in seinem Heimturnier in Rom und kann dann die Sandplatzsaison spielen und kann French Open wieder spielen. Und das ist, glaube ich, genau die Phase, diese 3 Monate, die jetzt anstehen, die wahrscheinlich die, ich will nicht sagen unwichtigste Phase im Tennis im Jahr, aber natürlich eine Phase, in der du keinen Grand Slam verpasst. Und wenn man es mal ganz auf der, also aus der Sicht von Sinner sieht, kann man es auch vielleicht, ist vielleicht so eine 3-monatige Pause mal richtig toll während der Saison, wenn du keinen Grand Slam verpasst. Weil normalerweise bist du verpflichtet, Turniere zu spielen. Er wird nämlich die 2000er in Amerika, Indian Wells und Miami verpassen. Die musst du spielen. Ansonsten brauchst du immer einen Attest oder musst Strafe zahlen, wenn du nicht antrittst. Jetzt hat er mal 3 Monate sozusagen eine Pause auferlegt bekommen, in der er super entspannt, sage ich mal, trainieren kann, kann seinen Schwächen arbeiten, kann körperlich einiges wieder aufholen, was er vielleicht mal, woran er gerne arbeiten würde. So eine Pause kriegen natürlich andere, eins in der Welt, nicht einfach mal so, weil die müssen antreten. Du kannst nicht einfach sagen, ich spiele jetzt nicht. Deswegen glaube ich, dass das einfach der Zeitpunkt und auch die Dauer natürlich schon sehr fragwürdig und ihm sehr entgegenkommt.
Ja, also ich sehe es im Endeffekt wie du, ich sag, wenn die WADA dazu kommt und sagt ihnen, sagt, nein, das hat eine Sperre zur Folge, sind diese 3 Monate absolut lächerlich. Muss man einfach mal so sagen, ist Doping. Das ist lächerlich. Der zweite Punkt, den man sagen muss, der Zeitraum, ist irgendwie so offensichtlich lächerlich, finde ich, dass ich einfach sage, also deswegen meine ich ja, man weiß nicht, was da hinter den Kulissen passiert ist, ob das schon lange abgesprochen war, diesen Zeitraum zu wählen, weil, wenn ich jetzt richtig rechne, sind das die einzigen 3 Monate, in denen kein Grand Slam sozusagen läuft, weil wenn er Ende Mai die Australian Open, wenn er im Mai gesperrt wird, dann verpasst er die French Open und Wimbledon. Ja, wenn er im April gesperrt wird, genauso, verpasst auf jeden Fall ein Grand Slam. Ja. Zwischen den Wimbledon und den US Open, meine ich, liegen auch keine 3 Monate, weil das ist im Sommer und Australian Open, US Open gehen im September, Mitte, Ende September los. Ja, nach den US Open gesperrt zu werden, dann würde er die World Tour Finals verpassen. Also
wäre vielleicht auch noch ein guter Zeitpunkt danach.
Ja, aber wird er auch verpassen. Ja, also es ist eigentlich der einzige Zeitpunkt, den man wählen kann, wo er nicht diese 4 oder 5 großen Turniere, also die 4 Grand Slam plus die World Tour Finals verpasst. Und das ist halt irgendwie, finde ich, schon so, ich finde das offensichtlich lächerlich, dass dieser Zeitraum gewählt wird. Ja, dass er im Endeffekt auch keine Punkte verliert, beziehungsweise, ich glaube, bei Preisgeld spielt bei ihm auch gar keine Rolle, soll das spenden, ja, aber dass er keine Punkte verliert für den Zeitraum, weil er ist ja offensichtlich, wurde ja ein Fehlverhalten gefunden. Also sie haben ja gesagt, dass da einigen wir uns jetzt drauf, ja, dass du für dein Team verantwortlich bist, aber er verliert keine Punkte aus der Saison rückwirkend oder sonstiges. Ja, er macht eigentlich weiter als eins der Welt. Ob er das jetzt in den 3 Monaten noch bleibt, ich gehe mal davon aus. Ja.
Ich habe nur gelesen, dass es sein kann, dass sogar Zverev also die Chance hat, sich die
einzuholen. Ja, okay, also, aber er bleibt weiterhin ein Top-5-Spieler auf jeden Fall. Ist jetzt kein krasser Verlust für ihn alles. Ja. Und wie du sagst, der zweite Punkt ist, ich glaube, die 3 Monate, die nimmt er an. Der wird trainieren wie ein Weltmeister, ist er ja, und wird an seinen Schwächen arbeiten, an seinen Stärken verbessern können. Er wird auf jeden Fall Sparringspartner finden, die sich mit ihm hinstellen. Und wenn er da jede Woche jemand anderen einfliegt, ist denen doch scheißegal. Ja, deswegen.
Ich meine, man darf nicht vergessen, ne? Wir haben ja jetzt schon so oft über den Terminkalender der Spieler gesprochen. Der ist so voll. Die haben ja nie, ich meine, wenn wir uns mal die Vorbereitung von Zverev angucken, der hat ja Ende des Jahres dann nach den World Tour Finals, der hat 2 Wochen Pause gemacht. Mehr oder weniger. Der hat in seinem Urlaub ja, hat er danach gesagt, weiter trainiert, an seinem Körper gearbeitet und ist direkt wieder eingestiegen ins Training. Der hat überhaupt keine Pause gehabt. Das heißt, so Spieler, die reden ja auch immer davon, mal in einen langen Zeitraum mal wirklich Zeit zu haben, zu trainieren und an den Sachen zu arbeiten.
Richtig.
Ohne, dass du was verpasst. Das gibt's gar nicht im Tennis.
Ja.
Und wenn du sowieso nicht spielen darfst und kannst mal die 3 Monate nutzen, dann glaube ich, dann wird dir schon das Beste daraus machen.
Ja. Weil er hat natürlich, abgesehen davon, dass er, ich glaube, die haben ja alle mit der ATP eine Vereinbarung, ich weiß nicht, ob es ein Vertrag ist am Ende des Tages, dass sie halt gewisse Turniere spielen müssen.
Genau, du musst die Tausender spielen.
Müssen die spielen, die können nur, ich glaube, eins auslassen, ich glaube, die müssen sie alle
spielen. Müssen die spielen, ab einem gewissen Alter, glaube ich, kannst du dann
genau, gewisse kannst Turniere du dich auslassen. Du kannst bei den 500ern, musst du auch eine gewisse Anzahl spielen und wie auch immer. Und,
du kannst dich aber sagen, du kommst nicht.
Der hat einfach Verpflichtungen, auch wahrscheinlich seinen Sponsoren gegenüber, dass er vielleicht bei dem Turnier, weil da ist der Sponsor, da muss er spielen, ja. Und jetzt sagt er einfach, ich habe keine Verpflichtung. Ich kann jetzt wirklich mal 3 Monate mich regenerieren und vernünftig trainieren. Und ich sehe das auch dann ab Mai, wenn er dann zurückkommt, als einen unglaublichen Vorteil gegenüber allen anderen, weil der ist frisch. Der hat nicht diese harten Sandplatzturniere in den Knochen. Und ich glaube, dass er da überhaupt keinen Nachteil draus zieht. Matchpraxis hin oder her, das wird ihm überhaupt nicht wehtun. Ach, glaube
ich jetzt auch nicht. Also der hat jetzt so viele Matches gewonnen im letzten Jahr und in diesem Jahr schon.
Genau. Also, kam auch nicht gut an bei den anderen Spielern. Ja?
Genau.
Also natürlich der Hater Number One, King Kyrgios auf Instagram und auf Twitter, sich natürlich wieder geäußert, auch teilweise zu Recht, sagt halt, ist lächerlich, kein Preisgeld verloren, keine Punkte verloren, absoluter Joke, ja. Wawrinka hat gesagt, er glaubt ab heute nicht mehr an den sauberen Sport, ja. Medvedev sagt, ach ja, wenn die WADA irgendwas findet, dann gehe ich hin und sage, lass uns auf einen Monat oder auf 3 Monate einigen. Also das hat auf jeden Fall spaltet das, glaube ich, die Tennis-Szene extrem. Auch die Tennis-Organisation, diese Spieler-Organisation, ich weiß gerade nicht, wie die Abkürzung heißt, PPTCA oder so, komme nicht drauf, aber es ist ja so eine Spieler, wie so eine Gewerkschaft, die damals gegründet wurde mit Djokovic und allem drum und dran, die hatten, glaube ich, auch ein Statement abgegeben und haben gesagt, ja, das ist keine Gleichbehandlung und das ist nicht transparent und wie auch immer. Also auch, ich glaube, hinter den Kulissen der Spieler, da brodelt es auch dermaßen jetzt, dass sich da auf jeden Fall, ich bin mir ziemlich sicher, so 2 Lager bilden. Vielleicht sogar 3. Die einen sagen, mir ist scheißegal, lass mich alle in Ruhe. Diejenigen, die bei Sinne auf der Seite stehen und diejenigen, die das halt total verurteilen, was ich auch zum Teil verstehen kann. Ja. Mit dem Hintergrund, das muss ich mir bei den ganzen Urteilen auch immer selber wieder ins Gedächtnis rufen, ist, man muss bei der ganzen Thematik, darf man auch nicht vergessen, die Menge, die da bei ihm gefunden wurde, ist so lächerlich gering, ja, und ob diese Tests, dass man einfach sagt, also die müssen nicht ins Millionstel Gramm messen, weil das kann ja, die Verunreinigung, die kann ja überall herkommen und wenn das so genau ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch deutlich größer, dass du irgendwas findest, ja, wenn das Ding so genau misst. Und da sage ich halt, irgendwie muss es da auch eine andere Regelung geben. Aber gut, es ist jetzt, wie es ist.
Ja, gehen wir da nicht tiefer drauf ein. Ich glaube, wir nehmen jetzt einfach die Sperre so hin.
Ja, wir beobachten das. Vor allem bin ich mal sehr gespannt, wie da auch andere Spieler, dann kommen ja wieder Pressekonferenzen und wie auch immer, drauf reagieren, weil sie werden garantiert auch angesprochen.
Klar.
Ja. Alcaraz, Zverev, alle Topspieler, Djokovic. Genau.
Naja, die anderen Spieler, die können jetzt spielen, die konnten auch spielen. Nach den Australian Open ging es ja direkt wieder weiter mit Turnieren. Die haben wir uns ja auch fleißig angeguckt. Ich weiß nicht, hast du viel gesehen? Hast du viel geschaut? Ich meine, wir haben hier immer den Fernseher laufen, genau, mit Tennis.
Ja, also ich habe jetzt kein Turnier im Speziellen so im Detail verfolgt, immer mal wieder so irgendwo reingesappt. Deswegen gab es ja einige interessante Ergebnisse.
Ja. Können ja mal reingehen. Also genau. Es lief ja einmal, ich habe jetzt mal 2 Turniere rausgesucht, die ich verfolgt habe und die liefen, das war letzte Woche, Rotterdam und Dallas.
Ja.
In Rotterdam war Alcaraz dabei, der hat ja wieder sozusagen sein erstes Turnier gespielt nach den Australian Open. Da habe ich viel gesehen, also Indoor-Hardcore-Turnier. Mhm. Und ich glaube, was kann man sagen? Also Alcaraz hat das Turnier gewonnen gegen Demi Nauer im Finale.
Ja.
Vielleicht eine Überraschung war, dass wieder mal der Italiener einfach aus Nichts kam und es ziemlich weit gepackt hat ins Halbfinale. Mattia Bellucci.
Hat mir richtig gut gefallen, wie der gespielt hat.
Ja, war ganz interessant, wie der gespielt hat. Ich meine sogar, ich habe gesehen, dass er keinen Klamottensponsor hatte.
Hat er auch nicht, genau, keinen Klamottensponsor. Fand ich jetzt für mich ein sehr interessanter Spieler, weil er total auch so ein bisschen in die Schiene unorthodoxes Spiel geht. Mhm. Teilweise hat er gegen Medvedev gewonnen.
Gegen Tsitsipas?
Genau, Tsitsipas, Medvedev und hat unglaublich gut gespielt, total aggressiv, viel am Netz. Teilweise Aufschläge von unten, weil jetzt Medvedev, der steht halt an der Plane hinten. Das hat immer funktioniert. Irgendwie so ein bisschen trickreicher Spieler und wieder ein Italiener, wo man sich fragt, wo haben sie denn den schon wieder ausgegraben?
Und ich habe dir, glaube ich, auch in der Zeit ein paar Videos geschickt auf Instagram, wieder von irgendwelchen 17-jährigen Italienern, die wieder völlig absurd gespielt haben. Aber du hast gerade gesagt, er hat Tsitsipas und Medvedev geschlagen.
Ja.
Ja, wieder ein Turnier, bei dem die beiden vermeintliche Topspieler, 90er-Jahrgänge, dann gegen so einen Newcomer, One-Hit-Wonder, keine Ahnung, wir werden es sehen, im Turnier verlieren. Vor ein paar Jahren noch war das eigentlich so ein Safe, dass bei so Turnieren Tsitsipas, Medvedev im Halbfinale oder Finale gestanden haben.
Ja.
Und glaubst du, dass die einfach aktuell ja, kein Selbstvertrauen haben, schwächer geworden sind? Oder glaubst du, dass einfach die anderen Spieler weitergearbeitet haben, stärker geworden sind und vielleicht diesen Respekt ein bisschen abgelegt haben und sehen diesen schlagbar und dadurch auch dann sie schlagen letztendlich?
Ich glaube, vor allem Letzteres, was, also dass sie einfach so ein bisschen den Respekt davor abgelegt haben, was aber daher kommt, dass sie merken, vielleicht die haben einfach nicht das Selbstbewusstsein, so ein Tsitsipas oder auch so ein Medvedev, dass es einfach nicht selbstverständlich war, gegen die zu gewinnen. Das haben sie abgelegt. Und ja, ich sag bei Tsitsipas irgendwie, ich meine, er hat ja selbst immer wieder angesprochen bei ihm, dass er irgendwie so ein bisschen diesen Biss verloren hat. Er sagt, das Tennis hat sich aber auch in eine Richtung entwickelt, dass es so krass körperlich geworden ist und so athletisch. Man weiß gar nicht mehr, dass es noch härter geworden ist, noch im Vergleich zu vor fünf, sechs Jahren. Aber trotzdem, ich finde, Tsitsipas hat, er ist eigentlich stehen geblieben, wenn nicht sogar einen Schritt zurückgegangen. Ich finde, er hat vor 5, 6 Jahren besser gespielt. Mhm. Ich habe aber jetzt das Gefühl, der hat in Rotterdam wieder unfassbar aggressiv gespielt. Mhm. Also teilweise die Bälle als Halbvolley gefühlt, so was ich die Spiele, die ich von ihm gesehen habe. Trotzdem fehlt bei mir, bei ihm, finde ich so diese, ja, irgendwie diese letzte Präzision, um das mal zu sagen, das Match dann zu gewinnen, ist dann doch irgendwo dann doch nicht so krass genau, was er macht. Kommt immer so vor, wenn er dann so drauf geht und dann ist der Ball halt doch nicht so gut in der Ecke und der andere kontert ihn halt aus, keine Ahnung. Und bei Medvedev sehe ich es ähnlich. Sein Spiel ist halt einfach, er ist ein unfassbar, er ist ja sehr groß. Ich meine, der ist 1,92 oder 1,93 oder 1,96.
1,98 oder glaube ich, ja.
Bewegt sich dafür unglaublich gut, aber schlägt halt auch brutal auf. Aber er spielt für mich einfach immer noch viel zu passiv. Mhm. Ja, also natürlich ist er ein Top-10-Spieler und er wird die meisten Spieler schlagen, aber halt dann, wenn halt jemand kommt aktuell, wie ein Alcaraz, ein Sinner, oder jetzt so ein Bellucci auf einem Indoor-Hardcourt, wo es schnell ist. Er spielt für mich zu passiv und hat sein Spiel auch nicht auf der aggressiven Seite und der Offensive einfach nicht weiterentwickelt. Meine Meinung dazu. Mhm. Ja.
Vielleicht auch ganz interessant bei den beiden jetzt oder auch bei vielen Spielern, die nicht so an ihre Leistung anknüpfen können oder von denen wir eigentlich uns erhoffen oder erwarten, dass die mal ihr Spiel weiterentwickeln, habe ich immer das Gefühl, in deren Trainerteams passiert manchmal was, nur holen sich einen neuen Trainer rein, dann wird aber schnell wieder gewechselt, also ist so keine Konstanz da, ja. Beispiel, Medvedev hatte sich ja im letzten Jahr Gilles Simon mit ins Trainerteam geholt, also neben seinem Haupttrainer Gilles Cervara.
Habe ich schon wieder vergessen, ja, stimmt.
Gilles Simon, von dem hat er sich jetzt wieder getrennt. Aber auch wenn du dran denkst, wie Gilles Simon früher gespielt hat, sehr ähnlich wie Medvedev, also auch ein super defensiver Spieler, so ein Defensivkünstler.
Ja.
Glaubst du, dass so einer der richtige Trainer oder Ratgeber für ihn ist? Der selbst defensiv gespielt hat oder braucht vielleicht jemanden, der eine offensive Einstellung hat und vielleicht sehr offensiv gespielt hat und offensives Tennis denkt, um ihm das zu geben, was er nicht hat?
Ja, das ist eine gute Frage. Man kann ja nicht wissen, wie Gilles Simon, vielleicht wollte er auch immer aggressiv spielen, konnte es aber einfach nicht. Ja, ich glaube, es hängt halt eher damit zusammen, wie du im Endeffekt deine Idee vermittelst. Was hast du für eine Idee von dem Spieler? Was kann der Medvedev spielen mit seinen technischen Möglichkeiten, mit seiner Anlage, ja. Und ich glaube, ich habe manchmal so das Gefühl, wenn man sich auch selber an sein Training erinnert, ist, dass du manchmal häufig so ein bisschen festgefahren ist. Ich weiß noch, das hatte mal der Ivan Nisevic, hatte das mal über Thomas Berdych gesagt. Der hatte den ja auch mal eine Zeit lang gecoacht und hat gemeint, es war völlig unmöglich, mit dem Typen zu spielen, weil der war so festgefahren, der wusste im Training ganz genau, was er machen wollte, wollte immer das Gleiche machen und hatte überhaupt keinen Raum für was anderes gehabt. Und da war eine Zusammenarbeit einfach ganz schwierig. Und ich glaube einfach, ein Medvedev, der ein Top-5-Spieler ist und Grand-Slam-Titel gewonnen hat, und wenn dann einer kommt, der vielleicht mal eine andere Idee hat und du gehst dann auf den Platz und der übt mit dir irgendwas und du merkst so, oh, das macht mir überhaupt keinen Bock oder ich sehe da den Sinn nicht drin, man ist nicht offen dafür, dann hast du dann nach einer kurzen Zeit einfach überhaupt keinen Bock drauf. Mhm. Und dann wird der schnell rasiert, dann hast du vielleicht die Ergebnisse nicht da, dann wird es darauf geschoben, Unzufriedenheit.
Genau, geben die sich vielleicht zu wenig Zeit, weil nehmen wir jetzt auch nochmal Rune und Tsitsipas. Beide sind wieder zu ihren Jugendcoaches zurückgegangen. Also ja. Tsitsipas ist ja, klar, der wurde immer von seinem Vater trainiert. Irgendwann sind die dann zur Muratoglu Academy gegangen und dort hatte er einen Trainer, das war nicht Muratoglu, das war ein anderer.
Ja.
Den hat man auch immer gesehen, der hat ihn eigentlich auch immer mit begleitet, noch zusätzlich. Mhm. Also der war immer auch in der Box zu sehen. Und nachdem er sich das von seinem Vater getrennt hat, ist er jetzt wieder mit dem zu sehen. Mhm. Trainiert mit dem, der war jetzt auch wieder in der Box dabei. Scheint wieder also zurück zu altbekannten Sachen gegangen zu sein. ist es auch wieder sowas, ja, so in so alte Gewohnheiten zurück. Ah, das hat mir Sicherheit gegeben und fühlt sich vielleicht gut an. Aber ist das vielleicht genau der falsche Schritt oder wäre das jetzt nicht die perfekte Gelegenheit zu sagen, so, jetzt sowieso gerade irgendwie läuft's nicht und jetzt kann ich mich mal ganz neu orientieren. Mhm. Jetzt überlege ich mal, was brauche ich und ich guck mal wirklich nach jemandem, der zu mir passt und dass ich mal was Neues aufbaue.
Ja, ich glaube, genau, guck mal wirklich nach jemandem, weil wenn man sich mal anguckt, beispielsweise Federer hatte ja auch diverse Coaches oder immer dieses Doppelgespann neben Severin Lüthi, der ihn eigentlich wahrscheinlich seine ganze Karriere mit begleitet hat, aber dann nehmen wir mal Paul Anacon, dann am Ende jetzt Ivan Ljubicic als Trainer.
Der Schwede, wie heißt er?
Komme ich gerade auf den Namen nicht, weiß, wen du meinst. Also der hatte ja diverse Trainer an seiner Seite, die irgendwie, und er ist ja im Nachhinein immer gesagt, hat immer sein Spiel auch erweitert haben. Und ich glaube, man muss sich auch einfach als Spieler darauf einlassen, ja, dass du, wenn einer kommt und dass du auch bereit bist, dich darauf einzulassen, weil sonst funktioniert es nicht.
Mhm. Rone ja ganz genauso.
Ja.
Er ist jetzt auch wieder zu seinem Jugendcoach zurückgegangen. Und ich habe ihn jetzt auch bei den letzten Turnieren beobachtet. Er scheidet immer wieder an den gleichen Dingen, nämlich immer wieder an seinem Kopf.
Ja.
Er kriegt das nicht hin. Vielleicht ist es natürlich auch so eine Sache von, gehört auch zu diesem Spektrum Talent. Ja, der eine hat dann vielleicht einen besonders tollen Touch, der andere hat eine besonders tolle, keine Ahnung, Athletik und der andere hat eine tolle mentale Stärke und er hat das eben nicht, ja.
Absolut, 100%. Das ist ja, schau dir das an, wenn du dir den Spieler zusammenbauen könntest, da würdest du auch viele Punkte nehmen, beispielsweise von dem Kyrgios. Wo du sagst, der spielt völlig krank.
Aufschlag zum
Beispiel. Aufschlag. Sein Spielwitz, ja, seine Furchtlosigkeit auf dem Platz. Ja. Mhm. Aber du würdest dir sicherlich nicht seine Mentalität nehmen. Mhm. Weil das ist, da kannst du, damit gewinnst du keine Grand Slams.
Ja.
Ja. Und das ist genau der Punkt, den ich beim Bruno auch sehe. Wenn er das nicht in den Griff kriegt, der wird immer mal wieder richtig geile Erfolge haben, aber auch in entscheidenden Momenten an sich selbst scheitern, weil er einfach zu, wenn er das nicht in den Griff kriegt, einfach zu. Der lässt so viel Energie und Konzentration verliert er liegen.
Ich meine, es ist ja auch mal ein großes Risiko, wenn du was veränderst, weil das kann ja auch nicht funktionieren, dann wirst du vielleicht schlechter oder kannst dich mehr an deine Ergebnisse
einrichten.
Aber glaubst du, gerade bei so jungen Spielern, ich meine, der Tsitsipas, der Medvedev, Rune vor allem, die haben ja alle nochmal 10, 15 gute Jahre, ja?
Ja.
Glaubst du aber nicht, dass man sagt, okay, ich riskiere jetzt was und ich versuche jetzt nochmal mein Spiel weiterzuentwickeln und nochmal zu gucken, was muss ich hier verändern, damit es besser wird? Oder behalte ich einfach so, wie es so wirkt, Status quo einfach bei?
Ja, ich glaube, das entwickelt sich so ein bisschen zum Fußball hin, wo du auch das Gefühl hast, der Trainer, der gibt keine Zeit. Du musst kommen, wir brauchen sofort Ergebnisse. Mhm. Keine 3 Monate, wenn du da scheiße spielst als Fußballtrainer, bist du weg in dem großen Verein. Da sagt dir keiner, ja, der macht ein tolles Training und wir gucken mal und wir warten mal die Sommerpause ab und dann geht's weiter. Das juckt keinen. Die wollen sofort Ergebnisse haben, weil da hängt so viel Geld und Sonstiges dran. Und beim Tennis sehe ich es inzwischen ganz genauso. Alle, wie der Tsitsipas ja sagt, das ist auf so einem krassen Niveau. Und wenn du da irgendwelche Experimente machst, die nach hinten losgehen im ersten Moment und du fällst halt 30 Plätze zurück, bist plötzlich nicht mehr gesetzt in einem Grand Slam. Ja, du verlierst Anschluss zu den großen Turnieren. Du musst Quali spielen, um in die Masters reinzukommen. Ja, siehe Dominic Thiem, der dann plötzlich Weltranglistenplatz 100 rumgammelt und dann teilweise Challenger spielt oder irgendwo Quali spielen muss. Shapovalov, schönes Beispiel.
Kommen wir gleich zu,
gerade großen Erfolg gefeiert, aber steht auch was zwischen 50 und 100, ja, und hat nach seiner Verletzungspause, die er hatte, eigentlich nie den Anschluss in die Top 20 wieder geschafft, ja. Und wie schwer es dann ist, wieder zurückzukommen, wie unglaublich schwer das ist in der heutigen Zeit. Wenn man diesen Platz da vorne mal hat, dann muss man den irgendwie behalten.
Und das ist eine interessante Ansicht.
Ja.
Ich habe jetzt letztens ein Interview gesehen von Ivan Ljubicic, den du eben angesprochen hast, der ehemalige Trainer von Federer. Der hat gesagt, wenn ein Spieler spielerisch in der Lage dazu ist, da vorne zu stehen, dann glaubt er, dass es kein Problem ist, wenn ein Spieler sagt, ich mache ein Jahr eine Auszeit, trainiere, verbessere die Dinge, die ich verbessern will, nehme mir richtig Zeit dafür. Und wenn ich mich wieder bereit fühle, dann kehre ich zurück, weil das Level habe ich, um da einfach easy wieder hinzukommen. Er meinte, er ist davon 100% überzeugt, dass die Spieler, die das Level auch wirklich haben, um da zu sein, da auch auf jeden Fall wieder hinkommen. Und dass man sich es nicht versteht, warum die Spieler sich nicht die Zeit nehmen, weil die haben so lange Karrieren mittlerweile, 20 Jahre. Und dann auf Krampf immer, was du sagst, irgendwie versuchen, mit Ach und Krach ihr Ranking zu halten.
Ja, interessant auch da. würde mich ja interessieren, ob das wirklich so ist, ob jemand so mutig ist zu sagen, ich mache das jetzt mal. Keine Ahnung, ich spiele, ich meine, das ist ja auch wieder die Sache, ist einfach mal gesagt, ich nehme mich mal für ein Dreivierteljahr raus. Ich glaube, da musst du dich ja wahrscheinlich krank schreiben lassen, ja, weil du kannst ja nicht einfach, haben wir gerade gesagt, ja, du musst die Turniere spielen. Ja, aber mal, sagen wir mal so, es wäre möglich, wenn das jemand machen würde, würde es interessant sein, ob er das wirklich hinkriegt und sagt, ich mache mal eine Dreivierteljahrpause, in Anführungsstrichen, ich regeneriere, ich arbeite an meinem Spiel, komme dann zurück und habe, keine Ahnung, in meiner Werkzeugkiste neue Werkzeuge und damit mache ich euch alle platt. Interessant, aber ich bin da skeptisch, weil ich glaube, man, da vergisst man noch einen Part bei dem Ding ist, du brauchst einfach Siege um dein Selbstbewusstsein. Das kriegst du nicht im Training. Und wenn du da so lange raus bist, ja, dann ist es, glaube ich, auch schwer, also dem einen oder anderen fällt schwer, wieder zurückzukommen, auch wenn er das spielerisch kann.
Und ist wahrscheinlich auch Typsache, ne?
Ja, ich meine, der Team hatte, glaube ich, letztens, gerade vor kurzem in einem Interview gesagt, dass er nach seinem US Open-Titel war das Letzte, woran er geglaubt hat oder worauf er Bock hatte, zum nächsten Turnier zu fahren und wieder zu trainieren und wieder zu spielen. Er hat einfach mal eine Auszeit gebraucht nach dem US Open-Titel 2020. Er wollte einfach mal chillen, auf gut Deutsch. Und er sagt, das war der größte Fehler, weil die anderen hören im Leistungssport nicht auf zu arbeiten. Die hören nicht auf. Und das war sein größter Fehler.
Ja, für ihn vielleicht, ja. Also ich meine, ich glaube, dass es super individuell ist, weil Team war einer, der musste so unglaublich viele Matches spielen, um sein Level zu halten. Zverev ähnlich, der muss unglaublich viel trainieren, viele Matches spielen, um da sein Level zu haben. Deswegen hat seinen Weg da gefunden. Dann gibt es aber Spieler, die spielen deutlich weniger.
Ja.
Die spielen deutlich weniger, brauchen nicht so viel, die können einfach punktuell erscheinen sozusagen und können dann um den Titel mitspielen. Ich glaube, das ist super individuell.
Ja. Zu den Spielern wieder zurückzukommen, wo wir gerade angefangen haben, Medvedev, Tsitsipas und wie auch immer. Ich glaube, so ein Trainerwechsel ist auch so ein bisschen dann so, oh shit, es geht vielleicht in die falsche Richtung, weil beim nächsten Turnier hat Medvedev ja auch jetzt, glaube ich, war da jetzt gespielt, das letzte.
Jetzt, lass mich kurz gucken.
Genau, er hat, glaube ich, direkt danach noch eins gespielt.
In Marseille.
In Marseille.
Hat er hat auch früh verloren.
Früh verloren und da ist halt irgendwo.
Halbfinale, okay,
ja,
Halbfinale.
Kommt dann halt einfach vielleicht die Angst sozusagen, oder die machen sich eure Gedanken, hä? Vielleicht wird mir bald hier der Rang abgelaufen. Vielleicht bin ich nicht mehr der Jäger nach einem Grand-Slam-Titel, sondern ich bin jetzt der Gejagte von unten. Die kommen alle und wollen mir meinen Platz wegnehmen. Und dann kommen halt solche Sachen wie Trainerwechsel, um wieder schnell irgendwie so ein stabiles Umfeld zu haben, damit er wieder zu der Reihe gehört, Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Ich meine, jetzt kommt French Open. Medvedev, French Open hat da auch eine Hassliebe zugefühlt. Mhm. Hat in den letzten Jahren auch besser gespielt, aber ist auch nicht sein Belag. Ne? Mhm. Wir werden sehen.
Hey, du hast eben Shapovalov angesprochen, kann man auch nochmal auf jeden Fall erwähnen, denn neben Rotterdam lief dann auch ein Turnier in den USA in Dallas.
Ja.
Das ist natürlich so, dass die Turniere auch so verteilt sind, dass ja jeder auf seinem Kontinent vielleicht auch spielen kann. In Dallas sind dann immer hauptsächlich die Amis unterwegs. Da hat Shapovalov großen Erfolg gefeiert, hat das Turnier gewonnen und hat 3 Top-10-Spieler geschlagen mit Fritz, Tommy Paul und Casper Ruud.
Ja.
Ist schon mal wieder ein Ausrufezeichen gewesen und es ist natürlich immer. Danach kam dann wieder, oh, ist er jetzt in der Spur, schafft es jetzt endlich in die Top Ten und so weiter und so fort. Ich glaube, wir haben schon immer gesagt, ne, wenn der trifft und wenn er einen Lauf schiebt, dann ist er in der Lage, einfach mal 3 Top Ten-Spieler rauszunehmen.
Ja.
Aber er schafft es halt, glaube ich, nicht konstant über ein Jahr oder längere Zeit.
Das muss er sich selbst beweisen und auch mir.
Ja.
Von seinen Anlagen her, Athletik, ist er, für mich ist es ein Flummi, wenn der antritt, wenn der von seiner Athletik her den Ball beschleunigen kann, das können nur ganz, ganz wenige, aber bei mir fehlt es bei ihm an Spielintelligenz.
Ja.
Nicht an normaler Intelligenz, das kann ich nicht beurteilen, aber ich finde an Spielintelligenz.
Und konstant.
Einfach total, teilweise total doof.
Ja. Ja, ja, mal gucken, wie es für ihn weitergeht.
Auf aber jeden Fall. Natürlich krasser Erfolg, ja, also das Turnier zu gewinnen und ich glaube, Selbstbewusstsein, er hat ja, steht da irgendwas zwischen 50 und 100, das wird ihn wieder ein bisschen nach vorne katapultieren. Dass er auch bei den Grand Slams mal wieder gesetzt ist und so nicht direkt erste Runde oder spätestens zweite Runde auf den Gesetzten zu treffen. Das ist eine Mühle, wo der einfach gerade drin ist und das Schöne soll da rauskommen, weil ich glaube, spielerisch ist er schon stark, ja.
Klar.
Keine Frage.
Dann gibt es dann immer eine ganz interessante, sag ich mal, kleine Sandplatztour, die eingeschleust ist in der Zeit. Also es wird ja natürlich jetzt hauptsächlich auf Hardcourt gespielt, denn es folgen noch 2 Masters-Turniere in Indian Wells und Miami, die auf Hardcourt gespielt werden.
Genau.
Parallel läuft aber auch eine Sandplatztour, bei der meistens alle Sandplatzspezialisten, vor allem Südamerikaner, und so weiter spielen. Angefangen in Buenos Aires in Argentinien.
Ja.
Das Turnier lief jetzt die Woche und heute ist das Finale. Und überraschenderweise war dort unser deutscher Alexander Zverev am Start.
Ja.
Hat mich im ersten Moment sehr überrascht und hat mich auch gefragt, warum spielt er da mit? Weil normalerweise ist es so, dass die Topspieler auf Hardcourt bleiben, weil sie eben natürlich in Indian Wells und Miami bei dem Tausender gut abschneiden wollen, ganz klar, weil es da so viele Punkte zu holen gibt. Aber er hat auf Sand gespielt. Da habe ich gedacht, okay, liegt vielleicht daran, dass er sich frühzeitig schon auf Sand einspielen will und um dann bei den French Open vielleicht die nächste Chance in Angriff nehmen will, den Grand Slam-Titel zu gewinnen und diese Tausender vorher in Amerika eher so als Zwischenstation hat, auf die er nicht so viel Wert legt. Ich habe aber auch wieder gehört, kann auch sein, ich weiß es nicht, dass er unglaublich viel Antrittgeld bekommen hat, um dort zu spielen, weil sie keine Topspieler da hatten.
Mhm.
Und hat halt unglaublich viel Antrittsgeld in Buenos Aires und auch Rio, das läuft jetzt ab Montag, spielt er auch mit oder ist zumindest auf der Liste. Ich glaube auch, dass er antreten wird.
Ja.
Dass er halt sehr, sehr viel Antrittsgeld bekommt, um da zu spielen. Was ist deine Meinung dazu?
Also zunächst mal, ich glaube, viele Spieler sagen, es müsste auch ein Tausender in Südamerika geben, weil das aber eine ganz besondere Atmosphäre da ist. Die Fans sollen, ich war leider noch nicht da, viel emotionaler sein und viel mehr lautstärker sein als in Europa oder in Nordamerika.
Ja, ich habe viel geguckt, das ist Wahnsinn.
Ja, gerade wenn ein Einheimischer spielt, ist das einfach eine geile Atmosphäre und ich glaube, Murray hat es gesagt, das hat einfach verdient, da mal, dass ein Tausender da hinkommt. Zu deiner Theorie, ich glaube, das sind viele Aspekte. Es wäre mit Sicherheit finanziell, wird er da einiges bekommen haben, Antrittsgeld, um da zu spielen. Ich glaube, Sand ist einfach schon sein bester Belag.
Ja, glaube ich auch,
vielleicht sieht er da die Chance, zu sagen, ich kann weiter an meinem Spiel arbeiten. Das, was er ja letztes Jahr groß angekündigt hat, gesagt, er möchte an seinem Spiel arbeiten, damit er den Grand Slam holt. Vielleicht sieht er da die Chance, auf seinem Wohlfühlbelag an seinem Spiel zu arbeiten, ja, sich Selbstbewusstsein zu holen. Ich glaube, bei ihm spielt das Thema irgendwie Ermüdung, habe ich das Gefühl, überhaupt keine Rolle. Er kann so viel spielen, wie er will, er wird einfach nicht müde.
Ja.
Er trainiert ja auch wie ein Wahnsinniger, jetzt schon seit längerer Zeit. Das ist eine gute Frage, warum er das jetzt macht. Gerade der Wechsel Australian Open Hardcourt, dann auf Sand, dann wieder auf Hardcourt und dann auf Sand. Keine Ahnung, ob sich das rächt oder nicht.
Glaubst du, dass French Open, also Sand, auch der Belag ist, bei dem er die meisten Chancen hat, einen Grand Slam zu gewinnen?
Ja. Ich glaube schon.
Ich glaube auch.
Ich glaube schon.
Warum glaubst du das?
Ich glaube, Sand ist sein bester Belag. Ich glaube, Sand ist sein bester Belag, weil ich meine, Sand ist ja nicht unbedingt durchaus langsamer inzwischen als Hardcourt, ja. Aber ich habe das Gefühl, er kann sich auf Sand einfach nochmal besser bewegen als viele andere, trotz seiner Größe. Und sein defensives Spiel kann er auf Sand einfach noch besser spielen als auf einem schnellen Hardcourt, wo die Bälle vielleicht nochmal ein bisschen flacher abspringen und mehr wegrutschen, ja. Gerade an einem heißen Tag bei den French Open oder auf Sand, wo die Bälle sehr hoch abspringen mit seinem Aufschlag und allem drum dran, hat er noch mehr Vorteile. Und ich habe das Gefühl, er fühlt sich auf Sand einfach am wohlsten.
Ja.
Und deswegen glaube ich, dass er bei den French Open, dass das der Grand Slam ist, wo er die allerbesten Chancen hat.
Sehe ich auch so. Ergänzend dazu vielleicht noch, ich glaube auch, dass seine Schläge einfach auf dem Sand dann nochmal mehr Power annehmen. Gerade seine Vorhand, die springt da so unglaublich hoch ab, diese Vorhand-Cross.
Ja.
Und ich glaube, wenn man sich seine engsten Konkurrenten anguckt, Sinner ist aktuell auf Hardcourt nicht zu schlagen. Ich glaube, ich weiß nicht, weil er sein letztes Hardcourt-Match verloren hat.
Ich glaube, er hat eine Bilanz von 37-1 oder so, die letzten Hardcourt-Matches.
Alle Turniere gewonnen, US Open, World Tour Finals, Australian Open. Also er ist einfach nicht zu schlagen. Und auf Sand ist er auf jeden Fall eher schlagbar. Ich glaube, da ist er einfach nicht so stabil, steht er da. Einfach, weil es rutschiger ist. Da ist er auf jeden Fall anfälliger. Und Djokovic und auch Alcaraz sind auf jeden Fall auch schlagbar auf Sand. Einfach Alcaraz deshalb, weil ich glaube, der kann immer mal ein Match haben, wo er vielleicht dann nicht seine 100% abruft. Wir haben ja letztens schon drüber gesprochen, dass er eher diese Achterbahn in seinem Spiel drin hat als ein Sinner.
Ja.
Und ich glaube, es geht eher um Sinner, dass der einfach schlagbar ist auf Sand. Ich glaube auch, dass der French Open der Belag ist, wo Zverev die größten Chancen haben wird.
Ja.
Aber bis dahin ist er noch ein bisschen hin. Zverev hat auf jeden Fall in Buenos Aires dann überraschenderweise im Viertelfinale schon verloren gegen Cirundolo, ein Argentinier. Ich habe leider
auch eine Tennisfamilie.
Genau, der hat nämlich in der ersten Runde gegen seinen Bruder gespielt.
Genau, und sein Bruder spielt ja auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, was er steht, 120 ja, oder so.
Die haben erste Runde gegeneinander gespielt.
Das ist auch geil. Ja. Und ich glaube, die ganze Familie ist ja auch in deren, also die Eltern und allem drum dran sind ja auch in dem ganzen Ding mit involviert. Ja, da standen sich also zwei Tennisfamilien gegenüber, Familie Zverev gegen Familie Cerundolo. Auch nicht schlecht.
Ich habe leider nichts von dem Match gesehen, weil als es angekündigt war, hat es dann geregnet. Das heißt, das Match wurde nach hinten verlegt. Ja, ging
dann die Nacht los.
Mitten in der Nacht.
Ich habe auch keinen Ballwechsel gesehen.
Ich habe dann nur am nächsten Tag gesehen, in drei Sätzen verloren. Und ich habe nur gelesen, es soll regnerisch und windig gewesen sein. Dann natürlich sau die hitzige Atmosphäre in Argentinien.
Ja.
Ist nicht einfach. Hat mich aber auf jeden Fall überrascht, dass er da im Viertelfinale raus ist.
Aber das sind ja genau die Bedingungen, bei denen Zverev auf Sand eben oder grundsätzlich nicht spielen kann. Das sagt er ja immer. Ich meine, letztes Jahr erinnern wir uns dran, als er in München gespielt hat.
Ja.
Kalt. Regnerisch, da kann er nicht spielen. Ja. Der braucht Hitze und trocken, damit er auf Sand
knallt.
Sein bestes Tennis spielen kann.
Ja. Aber umso überraschender, wen ich vor allem verfolgt habe in Buenos Aires, Fonseca, der junge Brasilianer, der nämlich wieder ein unglaubliches Turnier gespielt hat und im Finale steht, gegen Cerundolo, heute Abend um 20 Uhr. Also ich habe jedes Match von ihm gesehen. Wir haben ja teilweise währenddessen telefoniert, als das Match lief. Und ich habe immer wieder reingerufen, so unglaublich, was der schon wieder gemacht hat. Das gibt's doch gar nicht. Und habe immer das Spiel kommentiert, weil es wirklich super spektakulär ist, wie er spielt. Also es erinnert sehr, sehr an Alcaraz einfach. Diese sensationellen Bälle, unglaublich schnell die Vorhand. Also ich spiele die schnellste Vorhand auf der Tour. Für mich gar keine Frage. Der spielt nochmal schneller als Alcaraz und Sinner.
Völlig absurd, was der Typ spielen kann.
Ja.
Und ich habe jetzt nicht jedes Match von ihm gesehen. Ich habe mir ganz viele Highlights auch angeguckt. Ich habe ein Video auf TikTok gesehen. Da wurden alle seine Winner von einem Match, ich glaube.
Gegen Echeverry.
Ja, zusammengefasst. Und du siehst an der Reaktion, ich habe mir immer die Reaktion von seinem Gegner angeguckt, der einfach nur den Kopf geschüttelt und sagte, wo kam diese Vorhand her? Wo kam diese Rückhand-Longline her? Wo kommt das her? Wo macht er das? Ja. Und wie er teilweise mit der Vorhand da reinbrettert. Also ich kenne keinen, der eine, also ich kenne der ja, in den letzten 15 Jahren fällt mir keiner ein, also der Einzige, wo ich einen sage, das war so ein Del Potro oder so, ja, der die Vorhand so drauf donnern konnte, wie jetzt der Fonseca. Das ist unmenschlich.
Ja, aber anders auf jeden Fall. Also beim Del Potro war das so, der hat den Ball ja dann auch nicht so früh genommen, sondern musste sich richtig stellen und dann hat es geknallt.
Ja.
Der Fonseca spielt hier aus jeder Lage, aus nichts beschleunigt er den Ball so unglaublich schnell. War schon beeindruckend und vor allem auch die Art und Weise, wie er die Matches gewonnen hat. Also ich kann hier mal ganz kurz hier
Ich meine, genau, es fing ja im Januar schon an, bei dem Anfang Januar in Australien hat er schon sehr stark gespielt, er hat eine vernünftige Australian Open gespielt, hat natürlich die Quali gespielt, ne? Und im Februar jetzt auch, also für mich ist er einer der Spieler im Januar und Februar von den Newcomern, wo man sagt, das ist der Rising Star, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Er hat erste Runde gegen Echeverry gewonnen. Ich glaube, das war auch das Video, von dem du gesprochen hast. Gegen Argentinier. Dann gegen Coria, auch in Argentinier. Dann und gegen Navone, auch in Argentinier. Und dann
alles in Argentinien.
Auf dem Center Court.
Als Brasilianer.
Ja, da war eine Stimmung. Das war wirklich.
Musst also, du erstmal machen.
Das, genau. Das kommt nämlich noch dazu, ja. Da war so eine hitzige Stimmung. Als so junger Spieler, das macht ja auch emotional was mit dir. Extrem. Ja. Da hat er zwei Matches davon im dritten Satz gewonnen. Gegen Navone hatte er sogar Matchball hinten gehabt.
Ja.
Da war es 4-5, 15-40 und hat dann einen Rückhand-Longline-Winner reingeschlagen, als wäre es nichts. Da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein.
Ja.
Hat es dann 7-5 gewonnen und gestern hat er gegen Laszlo Djere, den Serben, auch in drei Sätzen gewonnen und steht heute im Finale gegen Cerundolo. Ja, abgesehen davon, dass er halt so schnell spielt, finde ich, spielt er auch teilweise schon richtig schlau. Also natürlich ist noch weit weg von Alcaraz, Sinner und Zverev, was die Art und Weise angeht, wie er spielt. Aber er streut häufig einen Slice ein, er spielt häufig einen Stopp.
Ja.
Er nimmt das Tempo manchmal raus mit der Vorhand, mit der Rückhand und dann knallt wieder.
Ja.
Also man merkt, dass der schon auch sehr an seinem Spiel arbeitet und nicht einfach nur sinnlos drauf knallt.
Ja, und man sieht ja, ich finde, technisch sehr sauber. Es gibt keinen Schlag, wo ich sage, der schlecht ist.
Ja.
Wie er sich bewegt, ist unglaublich. Also ich meine, das ist ja das, was der Djokovic damals gefühlt für mich erfunden hat, in die Bälle mit der Rückhand reinzuspringen, offene Stellung. Das kann der macht er mit seinen, wie alt ist der, 19? Keine Ahnung. Nee,
17, 18.
Ja, junger Kerl noch.
Ja.
Macht das jetzt auch, spielt aus der Defensive völlig absurd.
Wobei ich sagen muss, dass er körperlich noch so viel Luft nach oben hat. Ja, der ist ja noch lange nicht austrainiert. Der sieht ja noch aus wie eine Bratwurst.
Ja.
Wirklich, ja. Der sieht wirklich nicht austrainiert aus.
Ja.
Das habe ich dann gestern gesehen, der wurde nämlich behandelt und dann lag er dann da und die haben das T-Shirt so ein bisschen hochgezogen, am Rücken massiert. Also der ist noch lange, lange nicht austrainiert. Ja, da ist noch so viel Luft nach oben.
Also ja, für mich dieses Jahr eigentlich der Newcomer des Jahres fast schon, kann man sagen. Bis jetzt, Stand jetzt. Und ich glaube, wenn, also ich habe ja vorhin schon mal kurz gesagt, also wenn der keine Verletzungen hat und ich meine, wenn diese Kurve, diese Steigung in seinem Spiel weiter beibehält, ist es für mich ein Top-10-Spieler.
Für mich auch.
Ja. Was der spielt, ist von einem anderen Stern fast schon. Und ja, man sieht es an den Reaktionen, das finde ich ja das Interessante immer, die Reaktion von den anderen Spielern, wenn sie etwas sagen, Kopfschütteln so ein bisschen so von wegen, okay, ich kann nichts mehr machen.
Das ist zu gut. Einfach zu gut.
Ja, ist zu gut.
Parallel lief noch das Turnier oder läuft gerade noch in Marseille. Gerade läuft nämlich das Finale hier live. Ja, im Finale stehen sich gegenüber Medjedovic gegen den Franzosen Humbert. Vielleicht auch hier eine tolle, also eine krasse Überraschung, Medjedovic. Sein erstes Tourfinale.
Vorher Dings geschlagen, Medvedev.
Genau, ja. Im Halbfinale Medvedev geschlagen. Ist die 96 der Welt. Auf jeden Fall eine Überraschung. Da auch wieder, Medvedev verliert so ein Match, ja. Das ist natürlich alles so Sachen. Wir haben jetzt vorhin schon genug drüber geredet, aber ich denke auch, um das vielleicht nochmal abzuschließen, die Spieler sehen halt auch, dass dann halt solche Jungen nachkommen, ne? Wie Fonseca, die klopfen an, die nehmen dann ein bisschen das Rampenlicht weg. Und ich glaube, die sind auch schon ganz schön am Zittern gerade.
Ja.
Weil einfach die jungen Spieler da aufräumen bei den Turnieren und das nicht mehr so ein Selbstläufer ist. Ich komme mal eben ins Finale. Also hier auch eine kleine Überraschung.
Ja.
Und parallel lief auch noch das ATP-Turnier in Delray Beach in USA. Und da für mich auch ein super überraschendes Finale. Davidovic Fokina, der Spanier, gegen Kecmanovic, den Serben. Wir haben es ja eben schon gesagt, ne? Das ist interessant, weil wir lesen das jetzt mal eben hier so locker vor. Für solche Spieler bedeutet das aber eigentlich, das sind die Punkte, die sie sich holen übers Jahr,
genau,
um ihr Ranking zu halten, um ihr Geld zu verdienen. Also für solche Spieler ist es so unglaublich wichtig, so ein Finale.
Richtig.
Ja. Da beim Turnier dann auch ein Turnier zu gewinnen. Und ja, bei solchen Turnieren ploppen die auf, gewinnen dann mal so ein Turnier oder kommen ins Finale. Genau.
Preisgeld, Punkte ist für die einfach, solche Turniere sind für die überlebenswichtig, um zu sagen, okay, ich bin zu 80% sicher weiterhin in den Top 10, wenn ich jetzt das Jahr nicht komplett verkacke, in den Top 100.
Ja.
Und ja, da siehst du halt dann diese Spieler gewinnen, natürlich, weil auch so die ganz großen Stars irgendwie, wie Medvedev, irgendwie nicht aus der Spur sind, ja, Djokovic nicht spielt und wie auch immer. Jo, da hast du halt dann die Jungs, die da ihre Punkte holen.
Und natürlich, du hast gerade gesagt, die Top-Spieler sind dann meistens nicht dabei bei den Turnieren. Die steigen erst jetzt wieder ein, kommende Woche. Viele haben aber auch gefehlt, weil die jetzt in der Woche UTS gespielt haben. Dieses Turnierformat, von dem wir schon mal gesprochen
Ultimate
haben.
Ultimate Tennis Showdown.
Genau, was sie schon mal hier vorgestellt haben.
Muratoglu hier ins Leben gerufen. Genau.
Die haben das, taktischerweise legen die das ja immer dann in die Nähe von den Turnieren, die gerade gespielt werden. Das war jetzt in Mexiko.
Ja.
Wahrscheinlich viele Spieler werden dann irgendwie auch jetzt wahrscheinlich in Rio dann spielen und dann einfach weiterreisen.
Bleiben in Südamerika, um dann nach Nordamerika zu fliegen. Richtig.
Ja, und da waren wirklich viele, viele gute Spieler dabei. Also wirklich sehr, sehr viele, ne? Also wenn ich mal aufzähle, Machac, Mendzig, viele Italiener, gut, Gasquet, Manarino, auch viele, sag ich mal, ältere Spieler werden da eingeladen, die können mal ein bisschen Geld verdienen. Finde ich, ehrlich gesagt, krass, dass sich dieses Format so durchgesetzt hat, dass sie es wirklich schaffen, die Spieler wegzuholen von den Turnieren. Das ist, findet ja nicht mehr wie früher in der Woche statt, in der keine Turniere sind, sondern in der Phase, wo solche Spieler, das sind ja keine Top-Top-Leute dabei, sondern die Namen, die ich gerade aufgezählt habe, sind ja dann so ab Top 20, dass sie schaffen, sich diese Spieler abzugreifen für UTS, von den Turnieren wegzuholen, wo sie wichtige Punkte sammeln können, um beim UTS mitzuspielen. Klar wird es da wahrscheinlich auch viel, viel Geld geben. Aber wie findest du die Entwicklung?
Ich glaube beispielsweise, Kokkinakis hatte das gesagt, dass man als Spieler im Endeffekt jedes Showmatch annehmen muss, weil es einfach so viel Geld ist, dass man das einfach braucht. Ja, man nimmt es an und braucht es. Man nimmt es an, weil man es braucht. Punkt aus, fertig. UTS hat für mich einen Schachzug gemacht, den die anderen Turniere nicht gemacht haben oder nicht so krass gut machen, wie UTS das macht. Das ist, wie sie sich selber auf Social Media vermarkten. Wenn UTS ist, siehst du, wirst du voll gespammt, Social Media mäßig, Instagram, TikTok, von Ausschnitten, von Interviews, von irgendwelchen Side Challenges, die die machen, Side-Events, alles voll. Mhm. Das siehst du aber bei keinem anderen Turnier. Ja. Das siehst du auch vielleicht ein bisschen ansatzweise bei den Grand-Slam-Turnieren, aber die machen das einfach richtig gut. Das ist einfach, du merkst einfach, die haben da was geschaffen, was neben der Tennistour läuft, was für die Spieler auch attraktiv ist, weil ich glaube, der Gewinner kriegt 1 Million, 57.000, ich weiß es nicht, sowas in dem Dreh. Genau, ich glaube, in Frankfurt
muss viel sein, sonst würden sie nicht mitspielen.
Genau. Und ja, die legen das dann mit Sicherheit sehr günstig irgendwo hin, wo sie sagen, okay, wir können das natürlich jetzt nicht in der Woche machen, wo wir Konkurrenz sind zu einem anderen Turnier. Die legen das halt dann da die Woche.
Also davor. Sagen wir mal zu einem großen Turnier, wo die Spieler verpflichtet sind,
genau,
zu spielen.
Genau, wo die verpflichtet sind, zu spielen. Also die werden das jetzt nicht in die Woche von Indian Wells legen. Ja. Die Spieler sind dann vielleicht jetzt hier da in Mexiko, können super zusammen trainieren, auf einer Anlage, alle da, können nebenher noch ein bisschen Showmatches spielen. Ja, es geht um Geld, kriegen Geld. Also irgendwie schaffen sie es mit dem Format, alle zufriedenzustellen.
Außer mich?
Außer dich.
Ja, weil ich muss sagen, ich gucke es mir gar nicht mehr gerne an, weil es halt wirklich mittlerweile, also ich verstehe, was du sagst, ne? Für die ist es toll, die können dann super trainieren, alle untereinander, kriegen noch Geld und spielen dann eben, du sagst, es ist ein Showmatch und es ist wirklich Show einfach. Ja. Ja? Also am Anfang fand ich es noch so, das war sehr ernsthaft und du hast gute Matches gesehen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, das ist wirklich nur noch Show, da wird nur noch geschaut, wer macht einen krasseren Trickshot. Und also war jetzt schon sehr übertrieben jetzt, muss ich sagen. Also da hat irgendwie Machac plötzlich einhändige Rückhand gespielt im Ballwechsel und solche Sachen. Und es wird jeder zweite Ball wird durch die Beine gespielt und so. Ist mir too much, fehlt dann einfach die Ernsthaftigkeit, gucke ich mir einfach nicht gerne an. Trotzdem finde ich es krass, wie sie es geschafft haben, die Spieler von der Tour wegzuholen zu diesem Format. Ja, und bedeutet natürlich dann auch wieder, wenn diese Spieler nicht bei den Turnieren teilnehmen, dass hier auch wieder Platz ist für Jüngere oder für andere, die sonst nicht reinkommen, die dann ihre Chance nutzen können.
Ja, natürlich. Ja, aber ich glaube, das sind Spieler, die da mitmachen, die einfach sagen, ist einfach wirtschaftlich, lohnt sich's für die. Ja, die kriegen dann nochmal Kohle, die können da trainieren. Und haben da die Woche tolle Verpflegung und allem drum dran. Das ist ja rundum sorglos Paket, ja, sonst würden sie es nicht machen. Und ich glaube, für die ist das alle eine Win-Win-Situation.
Ja,
ich glaube einfach, für die lohnt sich das einfach.
Ja.
Und irgendwo wird ja auch wenn man sich das anguckt, es hat ja auch viel Resonanz, das Turnier. Wird ja auch, also da haben sie dann eine Lücke getroffen, die gefüllt werden muss irgendwie. Ja. Ja, es gibt Spieler, Zuschauer, die das einfach spannend finden, sich das anzugucken. Mir ist es an der einen oder anderen Stelle auch zu viel drumherum, zu viel Show und vielleicht fehlt auch so ein bisschen dann diese Ernsthaftigkeit. Auf der anderen Seite sage ich, das ist ein Turnierformat, was mal interessant ist, weil mal andere Sachen ausprobiert werden. Es ist interessant zu sehen.
Also vielleicht ist es auch für viele ein interessantes Format, weil man einfach andere Leute mit abholt. Für mich ist es jetzt nichts.
Genau.
Aber dem Tennissport tut's gut, weil man vielleicht auch andere, vielleicht auch jüngere Leute anspricht, weil die wollen Trickshots sehen.
Richtig, und krasse
Ballwechsel. Ist okay.
Ja. Für mich ist ja auch schön, wenn sich dann dadurch jugendliche Kinder sagen, oh, ich gehe jetzt mal raus, ich möchte genau den Tweener von, keine Ahnung, Morphis nochmal nachmachen und am Netzpfosten vorbeispielen. Ja, ich meine, das war bei uns früher auch nicht anders. Wir haben French Open geguckt und sind direkt raus und wollten spielen wie, keine Ahnung, Agassi damals. Ja. Und vielleicht, das ist ja schön, dass es da irgendwie ein Format gibt, was vielleicht der Jugend von heute einfach die Möglichkeit gibt. Das ist schnell, das ist kurzlebig und es passiert viel.
Ja.
Ja.
Vielleicht noch eine kurze Aussicht, was jetzt ansteht. Nächste Woche oder ab Montag beginnt.
Bevor wir dazu kommen, vielleicht noch eine, wenn das der Abschluss ist, sozusagen, ja, vorher, Murray macht weiter mit Djokovic.
Genau.
Oder Djokovic macht weiter mit Murray, wie man es auch jetzt sieht. Haben sich dazu entschlossen, haben ja gesagt, die machen auch den Australian Open, haben wir auch schon drüber gesprochen, wie das funktionieren könnte und wie auch immer. Aber kam jetzt raus, die wollen erstmal weitermachen. Eine gute Nachricht.
Sehr schöne Nachricht. Nämlich genau in Doha machen sie weiter. Da wird nämlich Djokovic antreten.
Nach seinem Muskelfaserriss
ist jetzt wieder
fit. Hat er eine Speedheilung hingelegt und er kann jetzt wieder in Doha spielen.
Spielt dort Einzel und auch Doppel mit Fernando Verdasco, der nämlich dort seine Karriere jetzt beenden wird und sein letztes Turnier spielt und Doppel mit Djokovic spielt.
Ja, der hat auch, ich habe gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass er die letzten 2 Jahre gespielt hat. Ja. Hat auch jetzt lange nicht mehr an seine Leistungen anknüpfen können von früher.
Ich glaube, jeder hat das Halbfinale gegen Nadal 2009 bei den Australian Open auf, im Kopf.
Wo er völlig absurd
gespielt hat. Wenn nicht, guckt euch die Highlights an. Das ist wirklich so ein geiles Match gewesen.
Ja.
Und interessant ist, dass Djokovic irgendwie immer der ist, der die Karrieren beendet. Ja. Er hat ja auch dieses Jahr schon mit Del Potro ein Abschiedsspiel gemacht, jetzt mit Verdasco. Also Djokovic ist da anscheinend der, ja.
Ja, ich, also bei allem Kritik, die man da immer dem Djokovic, der ist schon, was das angeht, auch sagt ja jeder Spieler, der ist für die Spieler da, muss man ihm mal lassen. Ja.
Nämlich mit Jedovic, der jetzt hier gerade im Finale steht in Marseille.
Ja.
Dem hat er jetzt eine ganze Karriere finanziert.
Richtig.
Ja. Ja, muss man auf jeden Fall ihm lassen.
Genau.
Alcaraz spielt auch mit, ist in 1 gesetzt. Mhm. Also da können wir uns, glaube ich, auf ein. Die würden, glaube ich, im Halbfinale schon aufeinander treffen.
Genau, richtig.
Genau, das dazu. Und natürlich, wie ich schon gesagt habe, Rio de Janeiro. Zverev ist am Start.
Ja.
Mal gucken, wie er jetzt da weitermacht. Und weil du gerade Murray angesprochen hast, Murray hat direkt getwittert nach dem Fonseca-Sieg gestern, dass er schon auf das erste Match zwischen Alcaraz und Fonseca sich hinsehnt und sich darauf freut.
Ja, auf jeden Fall ein weiterer Spieler, wo man einfach sagen kann, haben wir vorhin schon gesagt, das ist eine Attraktion, der Typ.
Vielleicht ein letzter Gedanke dazu, weil ich habe es letztes Mal schon angesprochen, dass es ja jetzt 3, 4 von diesen jungen Spielern gibt, die ja ungefähr alle die gleiche Leistung gerade bringen.
Mhm.
Aber Fonseca der ist, der aus irgendeinem Grund der ist, den die Leute sehen wollen und der irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ohne dafür was zu tun. Sieht man schon in den Instagram-Followern, das hatte ich ja letztes Mal erzählt.
Ja.
Das Gleiche hat ja auch der Alcaraz. Die Leute lieben den, ohne dass er was dafür tut. Ja. Wie kannst du dir das erklären? Ist das angeboren? Ist das einfach?
Ich glaube, das ist irgendwo die Ausstrahlung. Ja, ich glaube, der Alcaraz hat nochmal eine andere Ausstrahlung als jetzt Fonseca. Der Alcaraz, der sprüht ja nur so vor Spielfreude gefühlt. Und Fonseca einfach dadurch, dass er einfach, ich meine, ein junger Kerl, der irgendwie Bälle spielt, die man sich gar nicht vorstellen kann, dass das möglich ist. Also, weißt du, was ich meine?
Mhm,
ja. Natürlich auch in einem Sport, in einem Land, als Brasilianer in einem Land aufgewachsen ist, beziehungsweise da den Support hat in einem Land, was Sport, ja, ich sage jetzt mal, durchaus sehr emotional gefeiert wird. Ja,
ja.
Also ich meine, ich will gar nicht wissen, wie das nächste Woche oder jetzt in Rio ist, wenn der da spielt, wie die Fans da ausrasten, ja, wenn der spielt. Und da ist natürlich irgendwo bei ihm, wird er als Volksheld gefeiert und ist ein Riesenhype. Und ja, ich glaube, die Leute, die Tennisszene merkt natürlich, wenn der was Besonderes ist.
Man spürt
ist.
Das, ne?
Ja, da merkt, das ist was Besonderes. Ja. Das ist nicht irgendein 0815 Tennisspieler, sondern das ist was Besonderes. Das ist einer, von dem erwartet man Großes.
Und mich freut es, dass es ein Südamerikaner ist. Weil ich glaube, der letzte Südamerikaner, der so auf der Bühne was gerissen hat, war Del Potro. Dann vielleicht noch Nalbandian.
Also richtig große Erfolge, genau. Ja. Also wir dürfen natürlich auch nicht Cirundolo, der auch sehr, sehr in Argentinien.
Na klar, aber ich meine jetzt wirklich von denen, die um die Grand Slams mitspielen.
Richtig, genau.
Da ist ja wirklich lange, lange nichts gewesen. Und von daher, weil du gerade gesagt hast, ne, das ist ein Land, was irgendwie sehr so sportfasziniert ist, emotional ist, kennt man ja auch vom Fußball. Und ich glaube, ganz Südamerika. Und tut gut. Und ich glaube, wenn er die alle im Rücken hat, dann kann es sehr interessant werden.
Ja, also bin ich auf jeden Fall, der ist für mich in der. Ich bin mal gespannt, wo Fonseca am Ende des Jahres steht. Ja.
Gut.
Haben nichts mehr.
Das war's.
Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
2 Wochen wieder. Bis dann.
Bis dann.